Damit herzlich willkommen zur 108. Ausgabe. Heute eine weitere Folge innerhalb der Draft-Analyse. Heute werden wir die Wide Receiver mal unter die Lupe nehmen. Ich habe zwei Gäste heute hier. Einmal der Finn aus der letzten Runde. Guten Abend, mein Lieber. Grüß dich. Und den Justin, den ihr schon aus dem Defensive Back-Folge kennt. Grüß dich, Justin.
Hallo zusammen.
Hallöchen, dann wollen wir mal gleich reingehen. Eine News gab es in den letzten Tagen. Die Patriots haben ihren dritten Quarterback gefunden. Trace McSorley, letztes Jahr noch bei den Cardinals unter Vertrag, davor ursprünglich mal von den Ravens gedraftet an der sechsten Runde 2019. Da gibt es tatsächlich eine Verbindung zu Bill O'Brien, der ihn damals bei Penn State so ein Stück weit rekrutiert hat. Ich denke, das wird auch der Grund sein, warum man ihn vielleicht unter Vertrag genommen hat. Seine Stats in den letzten drei Jahren waren nicht ganz so erfolgreich. Über die drei Jahre 502 Yards, ein Touchdown, 5 Interception. Aber ich habe hier einen ganz besonderen Fan hier im Podcast. Warum hat er einen eigenen Song, Justin?
Weil er einfach eine Legende ist. Also Trace McSorley hat ja bei Penn State gespielt, hat dort drei Jahre lang Starter und hat drei Jahre lang einfach nur abgeliefert. 2018 auch zum Beispiel hier 800 Yards gelaufen, 12 Touchdowns und fast für 2500 Yards, jetzt nicht so viel geworfen, aber auch 18 Touchdowns, 7 Interceptions. 2017 war er auch wirklich eine sehr, sehr starke Saison und ich finde, wenn ein Quarterback einen Song hat, dann ist er schon einfach geil.
Kommt gleich nach der Penn State-Legende Christian Hackenberg.
Oh ja, den dürfen wir nicht vergessen.
Schauen wir mal, ob er es im Trainingscamp nochmal beweisen kann, ob er da den Roster-Spot bekommt. Aber zumindest, vielleicht sparen wir uns dadurch einen 6. Runden-Pick, einen 7. Runden-Pick. Schauen wir mal. Dann gab es noch eine andere News, die mich ein bisschen verwirrt hat. Nick Caserio, der bei uns im Coaching-Staff schon mal bekannt war, GM der Texans, soll wohl Gerüchte geben, dass er nach dem Draft zu uns kommen soll. Verwirrt mich etwas. Weiß man noch nicht ganz, was dahinter steckt, ob das nur Clickbait ist oder tatsächlich noch ein bisschen was bewahrheitet ist. Aber wir wollen uns heute die Wide Receiver anschauen. Wie gesagt, Justin und Finn, die beiden Experten, die in der Offseason beziehungsweise schon letztes Jahr tief eingetaucht sind im College-Bereich. Die werden uns einmal die Top 7, auf Top 7 haben wir uns so ein Stück weit geeinigt, würde ich sagen. Vielleicht ein paar Sleeper noch. Die Jungs nicken hier, ich sehe sie im Videoscreen. Ja, würde ich sagen, Finn, deine Nummer 7, hau raus.
Ja, meine Nummer 7 ist Tyler Scott.
Tyler Scott, ja, ich stelle ihn kurz vor, ich moderiere so ein Stück weit. Tyler Scott, Cincinnati, drei Jahre im College gespielt, also erstmal zu seinen Maßen noch. 1,78 groß, 80 Kilo, etwas kleiner gewachsen, soll aber nichts heißen. Letzte Saison abgeliefert in Cincinnati, 904 Yards, 9 Touchdowns. Bemerkenswert und auch ein Spieler, wo man jetzt vielleicht von den Maßen denken würde, dass er im Slot beheimatet ist, ist gar nicht so gewesen. Er hat nur 12 Snaps gehabt im Slot, 359 gegenüber als Wideout, also als klarer Nummer 1 Wide Receiver. 9 Touchdowns, wie gesagt, sprechen für sich. 2021 auch schon eine gute Saison gehabt mit 520 Yards und 5 Touchdowns. Als Freshman noch nicht so in Erscheinung getreten, das Jahr zuvor, 2020. Ja, lieber Finn, warum hast du ihn an 7?
Also, meine größte Stärke bei ihm ist eigentlich, wie er Downfield gewinnt. Er hat einen guten Speed, aber ist halt auch mehr als nur reiner Speed, sondern er hat ein sehr smoothes Route Running, agiert da technisch relativ abgeklärt und kreiert dann Downfield entsprechend Separation, wie er es dann auch für so einen Spieler in seiner Rolle, mit seiner Größe machen sollte. Dort, finde ich, macht er einen guten Job am Catchpoint. Also er spielt größer als diese 5 Fuß 10, 5 Fuß 9, die er etwa hat. Da adjustet er gut zum Ball und gleicht halt diese Defizite, die er natürlich in der Physis hat, aus. Die Frage ist natürlich, kann er mit dieser Größe Outside gewinnen in der NFL? Am College konnte er das. Und ich glaube, dass er das in gewisser Art und Weise auch in der NFL machen kann. Vielleicht nicht unbedingt Vollzeit als dieser Z-Receiver spielen, sondern so ein Hybrid-Spieler sein kann. Slot mal im Slot, mal Outside, der so ein bisschen herumgeschoben wird. Was er verbessern muss, sind seine Hände. Die sind einfach inkonstant. Da kamen ein paar Drops rum. Ich glaube, eine Droprate von 11,6% in den abgelaufenen Jahr. Das sollte besser werden, weil sonst wird er es schwer haben, in der NFL zu spielen, weil er lebt halt schon gewissermaßen auch von seinen Big Plays. Und wenn er dann zu oft diese Big Plays droppt, werden ihn Coaches irgendwann vom Feld nehmen und mit physischer Coverage, gerade in Press, da hat er halt dann doch hin und wieder seine Probleme, was ihm dann gerade auf dem Intermediate Level in der Short Range, so 10 Yards, 10 bis 15 Yards in der Range, wäre nicht so produktiv, wie man sich das eigentlich erhoffen würde. Ich sehe ihn halt als so nur Low-End Nummer 2 Receiver in einer Offense. Das kann er durchaus werden. Die Frage ist halt, wie er zu den Patriots passt. Man hat Tyquan Thornton eigentlich für so eine ähnliche Rolle geholt. Das erste Jahr war jetzt richtig schlecht. Also, glaube ich, müssen wir nicht drüber groß diskutieren, dass das nicht gut war. Jetzt ist die Frage, wie viel Vertrauen hat man noch in Tyquan Thornton? Wenn dann nicht so das ganz große Vertrauen da ist, dann könnte man in Runde 3, glaube ich, durchaus noch Tyler Scott bekommen und auf ihn gehen. Und hätte dann auf jeden Fall eine gute Backup-Option. Das Interesse besteht, kann man, glaube ich, schon mal insofern sagen, dass er ja mindestens bei den Top 30 Visits bei New England zu Gast war. Es scheint also zumindest möglich, dass man ihn draftet.
Stimmt schon, er war zweimal da gewesen. Ich glaube, Top 30 Visits, hast du ja gesagt. Und was war das andere nochmal? Nicht Shrine Bowl, sondern Senior Bowl war er, glaube ich, noch gewesen.
Ja.
Und wenn man zweimal eingeladen wird, dann glaube ich, hat man vielleicht doch schon das Interesse geweckt. Late Round vielleicht eine Möglichkeit. Was hast du für ein Draftgate bei ihm?
Ich habe bei ihm eine frühe dritte Runde tatsächlich. Also wirklich in der Range so zwischen ganz spät in Runde 2, so ab 60 würde ich ihn schon nehmen, so bis 80 in dem Bereich, glaube ich, könnte er gut passen. Das geht ja auch für die Patriots. Ich weiß gar nicht, wann picken sie in Runde 3 nochmal?
Ich glaube, es müsste Pick 76 sein in der dritten Runde.
Genau, ja, das passt eigentlich perfekt. Da muss man wahrscheinlich auch nicht mal hochtraden, also man könnte ihn auf jeden Fall dort noch bekommen. Und wie gesagt, ich würde es für einen sehr guten Pick halten, der das Receiving Core ergänzt und dir gleichzeitig auch eine Absicherung gibt. Und Thornton ist ja schon ein bisschen größer, sehr schlaksig, aber ich schätze auch, dass man beide zusammen aufs Feld stellen kann, hin und wieder zumindest. Und das wäre mega viel Speed und würde auch dann wieder Raum freigeben für Gesicki, für Hunter Henry, für Juju in diesen Underneath-Räumen.
Ja, alles gut.
Weil das Feld wird einfach gestretched, da braucht man wahrscheinlich Safety-Hilfe over top.
Ja, stimmt.
Das ist
oder schlaksige Linebacker.
Schlaksige Linebacker sind auch eine Option, ja. Aber ich glaube fast, dass der Speed dafür einfach zu groß ist.
Ja, also, na ja.
Vor allem ein Speedster, aber das kann er halt wirklich gut.
Justin, deine Nummer 7, mein Lieber.
Meine Nummer 7 ist Michael Wilson.
Michael Wilson, Stanford. Großer Hühner, 1,88, 96 Kilo, also fast Tight End Maße quasi. Letzte Saison mit 26 Receptions, 418 Yards, 4 Touchdowns. In der Average 16,1 ist eine durchschnittliche 40-Yard-Time gelaufen mit 4,58. Warum hast du ihn an der Nummer 7, mein Lieber?
Zuallererst auch für die Patriots. Ich meine, 6,2 ist eine prototypische Größe für einen Receiver, ist ordentlich. Er hat einen okayen Speed. Ich finde ihn in besonders gefährlichen Catch-and-Run-Situations. Er kam da durch, kommt gut durch die Defenses durch. Er hat gute Hände. Auch in Traffic kommt er dabei gut hin. Dann finde ich, was vor allem auch bei den Patriots immer gut passt, er ist auch ein guter Runblocker. Ich meine, wir sind eine run-lastige Offense. Das könnte vielleicht gut passen. Er ist auch in Special Teams gut einsetzbar. Das ist ja auch was die Patriots immer mal ganz mögen. Ich finde, er ist halt einfach ein tougher Guy. Sehr präzise in seinem Route Running. Finde, er created auch gut Separation. Und was ich auch immer ganz interessant finde, ist, er hat auch einen wirklich einen sehr, sehr guten Senior Bowl gehabt. Was ich mir bei seinen Schwächen noch aufgeschrieben habe, ist, er hat downfield ein paar Probleme. Seine Arme sind relativ kurz, was ja auch immer so eine Sache ist, wie bei den Quarterbacks, so die Hände. Wie gesagt, auch nur ein Average Speed. Dann das größte Problem einfach ist Verletzungen. Er hat 14 Spiele in seiner ganzen College-Karriere gemacht. Und ja, das ist halt auch immer so eine Sache, so Verletzungen und alles. Finn?
Ja, auf jeden Fall. Ich stimme bei fast allem zu. Ich fand nur die Hände, die waren zuweilen sehr gut. Also da waren wir so Bereich, wo er diese Contested Catches da wirklich gewinnen konnte. Aber teilweise diese Inkonstanz war dann auch da. Drop Rate bei knapp 13% im letzten Jahr. Okay, das ist aufgrund der wenigen Spiele, die er gemacht hat, eine sehr kleine Sample-Size. Aber diese Drops waren dann schon immer wieder auch da. Da sollte er, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten, weil für mich ist er schon eher so dieser Typ Possession-Receiver, bisschen größer, gutes Route-Running. Aber die Hände müssen auch hier noch konstanter werden, aber das Potenzial dieser hat er auf jeden Fall angedeutet. Wo hast du ihn denn, Justin? In welcher Runde?
Ich habe ihn auch in Runde 3 irgendwo. Also Runde 2 sehe ich ihn noch nicht ganz. Wer weiß, aber eher Runde 3.
Ja, habe ich auch. Also Runde 2 würde ich mir mit den Verletzungen schon, hätte ich Magenschmerzen, wenn ich ihn in Runde 2 drafte.
Ja, da muss ein Team ihn schon sehr, sehr mögen, wenn es sagt, okay, ich will ihn dann Runde 2, aber die Frage ist halt wirklich mit 14 Spielen, welches Team mag ihn denn so sehr, dass sie ihn vielleicht sogar in Runde 2 holen würden?
Glaube ich nicht, dass das passiert. Ich kann mir eher vorstellen, je nachdem wie auch die Medicals ausfallen, dass er in Richtung Tag 3 fällt, weil
letztendlich aber deswegen,
es ist ein Millioneninvestment auf dem Papier. Ja. Und das in einen Receiver, der so verletzungsanfällig ist, weiß ich nicht, ob das der General Manager gut findet und auch ob das der Teambesitzer gut findet.
Ja. Deswegen ist auch nur die Nummer 7.
Ja, definitiv.
Wen habt ihr auf 6?
Ich glaube, bei mir auf 6 ist Cedric Tillman von Tennessee.
Cedric Tillman, schließt du dich an? Ja, Cedric Tillman. Ja.
Gleich vorab, es ist der höhere Receiver von Tennessee bei uns beiden, glaube ich.
Oh ja.
Willst du ihn weitermachen?
Ich mach mal weiter, ich stelle ihn kurz vor, Cedric Tillman, 6'3 groß, müsste so um die 1,91 sein, 96,5 Kilo, hat 5 Jahre bei Tennessee gespielt durch das Corona-Jahr, natürlich in den ersten Jahren, in den ersten 3 Jahren bis 2020 noch gar nicht so aufgefallen. Breakout-Year war 2021 mit 1081 Yards und 12 Touchdowns, da hat er richtig abgeliefert. Ist ein Spieler, der auch mehr als Wideout eingesetzt wird, also 21 mit über 400 Snaps und im Slot nur 41 und 2022 die Offense der Tennessee, die Offense von Tennessee, natürlich etwas vogelwild. Wir sprechen gleich nochmal über Hyatt. Da nicht ganz so dominant, 3 Touchdowns und 417 Yards, aber auch da mehr als Wideout gespielt, also knapp 90% als Whiteout aufgestellt worden. Lass uns vielleicht den Take-Off machen. Hyatt, Tillman, warum haben wir ihn jetzt hier an 6? Und Hyatt, ich kann es, glaube ich, vorwegnehmen, da haben wir uns im Pre-Talk eingehend abgestimmt, den haben wir gar nicht dabei. Warum ist das so, Finn?
Erstmal aus Patriots-Sicht ist Tillman der ganz klar bessere Fit. Er ist groß, hat lange Arme, so einen großen Catch-Radius. Das sind typische Exklusivermaße, fast, ich glaube, über 1,90 groß, relativ physisch gebaut, aber kein schlechter Athlet, also kein Top-Speed, der man jetzt sagt, der rennt den Receiver davon, aber beschleunigt dann doch relativ gut in seine Routes hinein und wenn der Release mal sauber kommt, dann kann er auch Downfield Separation kreieren. Ich fand ihn als Route-Runner gut, jetzt nicht mega talentiert, dass man sagt, der hat diese Hip-Flexibility, Hip-Smoothness, dass er diese unglaublichen Richtungswechsel setzt, wie jetzt zum Beispiel so also ein Keenan Allen ist ja ein Top-Route-Runner. Calvin Ridley war es zumindest mal, als er gespielt hatte davor. Das ist er, glaube ich, nicht, aber er ist technisch gut, also er weiß, was er macht, er hat einen Plan, setzt Route-Fake, Head-Fakes, also setzt er dosiert ein, aber wenn er sie einsetzt, dann ist es effektiv. Und er hat sichere Hände als Receiver. Großen Catch-Rate schon gesagt, aber wirklich in diesen Contested Catch-Situationen macht er die Bälle relativ häufig fest und kann auch seinen Körper da entsprechend einsetzen. Das ist so ein Basketball-Vergleich, so Box-Out. Er schiebt die Gegenspieler einfach aus dem Weg, hält die vom Ball fern.
Gehe ich bei ganz, ganz vielen Sachen bei dir mit. Ich sag mal so, dass er in der Flexibilität, in der Beweglichkeit vielleicht nicht ganz Elite ist. Das hängt natürlich auch so mit seinen Körpermaßen zusammen. Ich muss sagen, ich habe das Spiel gegen Georgia gesehen von ihm, wo er Kelly Ringo auch des Öfteren auch mal aussteigen lassen hat, also nämlich mit diesen Comeback-Routes, wo er da ihn sehr, sehr schlecht aussehen lassen hat. Also er gewinnt diese, aber was ich sagen will, er gewinnt die meisten Duelle natürlich aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner Physis, aufgrund seiner Körperlichkeit. Und ich glaube einfach, dass er da in der NFL noch die meisten Chancen hat. Also ich glaube, dass du da mit deiner Physis wenn du eine gute Physis hast, größere Chancen hast, als wenn du jetzt halt nur vielleicht ein Route-Runner bist, der auch klein ist, der nicht viel wiegt, sage ich mal, der sich da nicht so durchsetzen kann. Aber das ist so, sage ich mal, seine Eintrittstür zur NFL, finde ich. Vielleicht haben die Patriots auch noch Wildes mit ihm vor und stufen ihn so ein bisschen als Tight End an, das hatte ich auch noch so gesehen, aber eher weniger.
Ich glaube es fast nicht, also ich glaube es vor allem nicht, dass sie ja genug Tight Ends haben schon.
Ja.
Und ich glaube, dass er dafür dann doch ein bisschen zu leicht ist, oder vielleicht dann, also Run-Blocking gegen Cornerbacks ist im Vergleich zu Defensive Ends und Linebackern halt dann noch eine andere Hausnummer.
Ja, natürlich.
Und da kommen wir zu einer weiteren Stärke von ihm. Er ist ein super Runblocker für einen Receiver. Der schiebt die Cornerbacks einfach aus dem Play, nimmt wieder einmal mit 10 Yards das Feld runter manchmal. Wenn die O-Line einen guten Job macht, dann wird es nicht an Tillman liegen, dass das Big Play nicht zustande kommt. Und das Run-Game ist ja auch ein sehr großer Bestandteil der Patriots Offense. Darauf werden sie Wert legen. Und deshalb ist er auch, glaube ich, so ein guter Fit bei den New England Patriots. Wenn wir schauen, was er schlecht macht oder was nicht so gut ist, dann sprechen wir vor allem, glaube ich, über den Release, weil der ist definitiv ausbaufähig. Da bekommt er Probleme mit Press-Cornern, kommt nicht wirklich vom Snap weg und das stört dann auch manchmal so ein bisschen den Rhythmus der Offense. Die Fußarbeit ist nicht gut und wir sprechen über die Tennessee Offense. Die Tennessee Offense besteht aus RPOs und drei Passspielzügen, also gefühlt, ist ein bisschen übertrieben. Und er läuft dann halt so Fly Routes, bisschen Curls, Pass Lands, das war's. Ja. Das ist so ein bisschen der DK Metcalf Route-Tree gewesen. 5 Routen und das reicht halt. Und so ein paar Sachen, er ist noch ein bisschen inkonstant, so ein paar Concentration Drops hat er dann doch, wo das Balltracking auch nicht ganz optimal ist. Und seine Größe könnte er, glaube ich, fast noch dominanter einsetzen. Das sind aber Sachen, wo ich sage, die sind technisch, das kann man ausbessern. Ich glaube, er hat nicht das allerhöchste Upside. Also er wird, glaube ich, nicht dieser dominante Nummer 1 Receiver. Aber er könnte ein klassischer Ex-Receiver sein und in der Rolle wahrscheinlich eine sehr gute Nummer 2. Das ist bei ihm definitiv drin. Und ich würde ihn dann für die Patriots in der zweiten Runde definitiv auch in Erwägung ziehen.
Ich muss sagen, Phil und ich sind da echt auf einer Wellenlänge. Er hat eigentlich schon alles erwähnt. Ich denke, bei den Schwächen kann man nicht das gleiche Problem wie mit Hyatt einfach. Die Tennessee Offense, es ist halt einfach ein sehr, sehr limitierter Route-Tree, den die beiden gelaufen sind in ihren College-Saisons. Ansonsten natürlich bei den Stärken seine Maße, der Catch-Radius ist einfach herausragend. Und wo ich ihm Finn auch zustimmen muss, wenn man jetzt so seine Maße sieht, denkt man, okay, großer Receiver, einfach Masse, aber er ist, finde ich, auch wirklich überraschend ein guter Athlet. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Sein Antritt gefällt mir auch sehr stark. Und ja, ansonsten kann ich gar nicht mehr so viel ergänzen, außer dass ich ihn auch als guten Fit für die Patriots noch Patriots sehen würde.
Okay, und warum habt ihr jetzt nicht weil ich muss den Case natürlich aufmachen, Jalin Hyatt, das Pendant zu ihm, 15 Touchdowns, 1267 Yards, auch starke Zahlen gehabt, Yards after the Catch, fast 500 Yards, war im Slot unterwegs gewesen mit über 371 Snaps. Warum ist er für euch, sage ich mal, keine Option für die Patriots, beziehungsweise warum seid ihr nicht von ihm überzeugt, von seinem Können?
Also erstmal würde ich sagen, natürlich, Hyatt ist kein schlechter Receiver. Also ich habe ihn jetzt an 9, 10 bei mir. Bin ich mir relativ unsicher. Aber es ist halt, er ist schnell. So, was haben wir denn noch, was er sozusagen mitbringt? Es ist halt einfach auch die Kombination mit der Tennessee Offense. Ich bin einfach auch kein Fan davon, weil er mir einfach sonst nichts gibt. Ich bin nicht ganz warm mit ihm geworden. Ich denke, Finn kann mir da bestimmt zustimmen
in unserem Pre-Talk. Also, ich bin überhaupt kein Jalin Hyatt-Fan. Ich sag's jetzt ganz offen, ihr werdet es in unserem Draft-Guide auch finden, er ist bei mir kein Top-20-Receiver in diesem Draft. Ich habe 30 Receiver geschaut und er ist ich würde mal sagen, frühe Runde 5.
Das ist schon ein richtiger Wild-Take, ey.
Das ist ein richtiger Wild-Take. Ja, kann auch sein, dass er in 2 Jahren nicht mehr so gut aussieht, also ich würde jetzt nicht beanspruchen, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe.
Einer von euch wird verlieren.
Definitiv. Ich habe mir halt die Frage gestellt, wie will er in der NFL gewinnen? Und er gewinnt auf dem College nur mit Speed. Als Route-Runner, es ist nur Downfield, ich laufe schneller als der Cornerback. Und nach dem Catch ist es genau das gleiche, ich laufe allen davon. Aber der Speed ist nicht Tyreek Hill Speed, bei weitem nicht. Also das ist von mir, meiner Meinung nach, solider Speed, Justin.
Ich wollte nur kurz sagen, weil du das einfach gerade sagst mit dem Speed und dass er einfach immer wieder die gleiche Route gelaufen ist. Ich meine, jeder, der, also wir haben ja bestimmt auch alle Tape geguckt und wir sind alle auf das Alabama-Tape natürlich draufgegangen. Es waren, glaube ich, dreimal der gleiche Touchdown. Waren es drei Touchdowns oder vier?
Ich glaube, vier oder fünf sogar.
Ich meine, es war jedes Mal der komplett gleiche Touchdown. Es war ja auch immer wieder die gleiche Route und einfach nur, weil er asozial schnell ist, hat er den Ball bekommen. Und das ist so, ja, was willst du, in der NFL spielst du halt nicht gegen den College-Corner, der vielleicht einfach auch nur zu weit ist. Ich meine, das sind alles Jungs, die sind alle noch auch am Lernen. Und dann spielst du mal gegen einen Top-Corner von in der NFL, der dir auch mal ein bisschen Speed mitbringt, aber dann, was macht Hyatt dann?
Ja, das ist halt die Sache, die ich einfach mir die Frage gestellt habe und ich konnte sie nicht beantworten, weil er gibt mir als Route-Runner wenig bis gar nichts. Wenn er mal Routes laufen muss, dann war es schlecht, es war technisch nicht gut, es war auch von dieser Change of Direction Ability war es eher durchschnittlich und das ist was ich für einen Speed Receiver eher ungern sehe. Am Catchpoint ist er nicht physisch genug, die Hände sind okay, aber jetzt nicht irgendwas, wo er am Catchpoint dominieren würde. Und vom Speed her, ich glaube, er ist langsamer als Tyquan Thornton. Bin ich jetzt, glaube ich, trotzdem der Meinung.
Könnte sein, ja. Zumindest nicht signifikant schneller, sagen wir es mal so. Mit Tyquan Thornton war ja schon der einer der schnellsten Spieler generell.
Und er hat beim Combine, ist er, glaube ich, eine 4-4 gelaufen, im 4-4-Bereich. Das ist gut, aber es ist nicht gut genug für einen Spielertyp, wie er es ist. Und ich habe mir wirklich dann die Frage gestellt, wie will er gewinnen?
Und also Christian Gonzalez läuft nebenher und kann noch ein paar Blumen pflücken. Also.
Ja, so ist es halt. Also gerade auch ein
Danke, dass
langsamer,
du ihn noch mal erwähnst.
Ja, Emmanuel Forbes. Also es sind halt ganz viele von diesen Rookie-Cornerbacks sind genauso schnell. Und Devon Witherspoon würde da auch mithalten vom reinen Combine-Speed jetzt.
Ich glaube, da würde
was anderes.
Ich glaube, da würde es in der NFL schon am Anfang mit Press schon hapern, dass er sich da durchsetzen kann, dass er gar nicht dieses High-End-Speed aufnehmen kann, weil du schon so gestört und behindert wirst, in Anführungsstrichen, dass du da einfach gar keine Sonne siehst und untergehst. Deswegen, ich sehe ihn auch kritisch, einfach weil er zu einseitig abgeliefert hat.
Er ist halt so ein One-Trick-Pony. Also eine Sache kann er gut und dann alles andere eigentlich nicht. Und wenn du mir das wegnimmst, dann wird das schwer. Und dann ist er für mich maximal ein Rotationsspieler im Receiving Core. Und das drafte ich ehrlich gesagt nicht an Tag 1 und definitiv nicht an Tag 2.
Oh, das ist schon hardcore. Okay, Justin, du brennst für North Carolina Spieler.
Ja.
Wir hatten es ja im Pre-Talk. Wir haben jetzt eigentlich fast im Ranking schon so ein Stück weit, gehen wir gleich auf bei uns dreien. Wer ist an 5, mein Lieber?
Josh Downs ist bei mir an 5.
Josh Downs, wir haben es gesagt, North Carolina. Kleiner Receiver, 5'9", also müsste 1,75 sein. 77,5 Kilo, Fliegengewicht. Aber ein Receiver, der die letzten beiden Jahre, also 2022 und 2021, über 1000 Yards hatte, Reception, hat eine wirklich geisteskranke Drop-Rate dieses letztes Jahr gehabt, 3,1%, also drei Drops. Das ist absurd wenig bei über 90 Receptions. Ist aber ein Slot-Receiver. 407 Snaps letztes Jahr, 70 nur als Wideout. Warum hast du ihn an 5, warum magst du ihn so?
Ich habe mir als erstes immer mal drei Schlagworte aufgeschrieben. Ich mag seine Fußarbeit. Er ist hammeragil. Er hat ein hohes Football-IQ, finde ich. Das merkt man schon. Er weiß, wie er offen wird einfach. Und es wirkt immer, er attackiert jeden Ball und er will einfach zu jedem Ball hin. Er ist einfach, hat den Willen dazu. Ich mag seinen Straight-Line-Speed sehr. In der Red Zone ist er halt echt eine Hammerwaffe. Beim Combine war sein Vertical Jump, glaube ich, auch sehr, sehr gut.
Ich meine, ja, ich habe keine genauen Zahlen, aber er war auf jeden Fall auch top in der Klasse. Ich glaube, Top 5 war auf jeden Fall.
Ja.
Also das sollte passen.
Ich muss sagen, ich stehe immer schon auch auf athletische Spieler,
ja,
die auch beim Combine abliefern. Dann, wie du schon gesagt hast, sehr produktiv. Du hast vollkommen richtig gesagt, 2 College-Saisons mit über 1.000 Yards. Und insgesamt waren es jetzt, hat er in seiner ganzen Football-Karriere, wenn wir Highschool noch mit damit zunehmen, klar, Highschool-Football auch nochmal ein anderes Level, aber da hat er auch in seinen zwei Highschool-Jahren über 1.000 Yards gefangen. Er erkennt einen ausgewogenen Route-Tree und ich finde, dass er auch gegen Press-Coverage gut spielt. Bei seinen Schwächen habe ich mir halt aufgeschrieben, Schwächen in Anführungszeichen, halt durch seine Größe ist er halt auf den Slot limitiert. Dann kein guter Blocker, also im Run-Game könnte er für uns jetzt nicht viel reißen, im Gegensatz zu Tillman zum Beispiel. Und ja, limitierter Catch-Radius und beim Top-End-Speed habe ich mir aufgeschrieben, dass er nur Average ist, also relativer Durchschnitt. Finn?
Fandest du den Release gut?
Ich fand ihn, ja doch schon. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht.
Ich fand, der kam unglaublich langsam aus dem Quark da an der Line of Scrimmage. Das war, selbst wenn er keine Press-Coverage hatte, das war so ein bisschen Justin Jefferson manchmal, am College, der ja auch total langsam von der Line of Scrimmage weggegangen ist und dann in seine Route explodiert ist. Das kann man natürlich beheben, aber das fand ich so, dass er da ein bisschen schneller einfach arbeiten muss, weil das passt nicht in den Rhythmus der NFL-Offense. Und ich fand, die Fußarbeit war gut am Release, in der Route sowieso. In der Route war sie absolute Klasse. Ich fand sie beim Release manchmal ein bisschen eindimensional, dass es dann so eine Kombination, ein, zwei Kombinationen gab, die er sehr oft gebracht hat. Aber das sind auf jeden Fall technische Probleme und nicht irgendwas, wo er athletisch limitiert ist. Und ich fand ihn am Contested Catch, also am Catchpoint, da war er am College mega dominant. Ich habe es mal noch eben rausgesucht. Der hatte letztes Jahr eine Contested Catch Rate von 72,2%.
Das ist Wahnsinn, weil ich gucke mir gerade noch mal so seine Perzentilen an. Also beim Shuttle, Vertical, 3-Cone und 10 Yards ist er eigentlich so im 70er-Durchschnitt von 100. Broad Jump 96, das kann nämlich sein, das ist sein bester Wert, 96. Perzentile bei Broad Jump, dass der einfach dadurch diese Contested Catches macht, weil seine Größe, sein Gewicht, also sagen wir, insbesondere seine Größe, ist er 7 von 100, die Perzentile. Und auch so Wingspan, Arm, Hand ist jetzt nicht überdurchschnittlich, also eher unterdurchschnittlich. Aber beim Broadjump, das ist schon...
Das war, also ich glaube, das war eigentlich mit die beste Contested Catch Rate in dieser ganzen Klasse. Ja. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Und da kommen wir auch später noch zu einem Receiver, bei dem der seine Größe halt nicht so gut nutzen kann, wie Downs ist mit seinen... eigentlich die Größe, die er eigentlich gar nicht hat, nutzt er dann halt perfekt aus.
Man sagt ja immer so schön, er spielt größer, als er ist.
Ja, das ist aus einer 5 Euro ins Phrasenschwein. Ne?
Sehr gute Ability.
Ja, das wird sich, glaube ich, nicht in dem Ausmaß übertragen in die NFL, also weil da werden Corner, können ihm einen Catchpoint da besser spielen, die können den Ball besser tracken. Aber ich glaube, dass man ihn zumindest, also da muss sich keine Sorgen machen, dass er am Catchpoint da die Snaps die ganze Zeit verliert. Und das reicht ja dann auch, wenn er entsprechend Separation vorher kreiert. Wo hast du ihn vom Draft-Rate her?
In Runde 2, so Mitte.
Ich habe ihn früher Runde 2, so im Vakuum für die Patriots wäre es dann auch Mitte Runde 2, weil ich glaube,
wir sind dann wieder 46. Ja. Wir sind dann 46, dann das ist schon ziemlich die Mitte. Ja.
Und ich würde sagen, dass es kein Receiver ist, für den man hochtradet, weil der Fit ist nicht ganz optimal bei New England.
Ja.
Wir haben das Run-Blocking angesprochen und die Rolle ist dann doch eher auf den Slot begrenzt. Vielleicht ein bisschen Outside hin und wieder mal, aber er ist ein primärer Slot-Receiver. Und die Patriots werden viel mit 2 Titans agieren. Sie werden mit Juju Smith-Schuster im Slot agieren, der ja auch einen Vertrag über die nächste Saison hinaus hat. Wo sollen die Snaps herkommen für ihn, wäre halt dann die Frage. Ja. Wenn er fällt, wäre er halt ein guter Value-Pick. Bei dem man sich dann den man nimmt, wo man dann sagt, okay, wie können wir ihn, auch wenn jetzt das Skillset nicht perfekt ist für die Offense, wie können wir ihn nutzen?
Ja. Wollen wir zur 4 voranschreiten?
Können wir von mir aus gerne machen.
Dann hau raus, wer ist unsere 4?
Jordan Addison.
Jordan Addison. Ja, zu Jordan Addison ist eine, also erstmal College UC ist eine 4,49 gelaufen auf 40 Yard Dash. 5,11 groß, das müsste so 1,80 sein, 78 Kilo. Was bei ihm besonders ist, 3 Jahre in einem College gewesen, 2 Jahre, die ersten beiden Jahre bei Pittsburgh. Letztes Jahr bei USC, sein Breakout hier ganz klar 22 bei Pittsburgh mit 17 Touchdowns und über 1500 Yards. Da noch mehr im Slot unterwegs gewesen, 385 Snaps im Slot, 180 als Wideout. Bei USC hat sich das ein bisschen gedreht, da nur 77 Snaps im Slot gewesen und als Wideout 253 mal auf dem Feld gestanden. 8 Touchdowns, 875 Yards, auch da eine Droprate unter oder bei 3,3%, unter 4%, pardon. Schon interessant, dass er da vielleicht nochmal gewechselt hat, seine Rolle im Wide Receiver Room. Warum haben wir ihn auf 4, Jungs?
Also, wenn wir positiv mal anfangen dürfen, bevor wir sagen, was vielleicht negativ ist. Ich würde sagen, 3 Worte, Speed, Route Running und Big Play Ability. Das sind die Sachen, die bei ihm ganz klar herausstechen. Der Play Speed auf Tape ist hervorragend. Beim Combine war er gut, aber auch in dieser 4-4-Range, wo man sagt, der läuft vermutlich niemanden weg die ganze Zeit. Aber er macht halt mehr als das. Er ist ein Route Runner, der diese athletischen Tools dann aufs Feld bringt. Auf allen 3 Leveln gewinnt er da. Am Route Break ist er sehr flüssig, kann aber auch diese sehr scharfen Cuts ersetzen. Und technisch macht er einen guten Job. Sehr variable Fußarbeit, clean Route Fakes. Diese Matchups gegen Man Coverage gewinnt er. Und das wird er auch, glaube ich, in der NFL machen können. Im Big Play, die Big Play Ability, die ergibt sich dann aus dem Speed heraus. Er kann Downfield gewinnen. Er kann nach dem Catch dann auch immer wieder mal einen Tackle durch seinen Speed berechnen, indem er einfach den Tackling-Winkel so schlecht oder verschlechtert für den Verteidiger, dass er das Tackle verpasst. Und man sollte es vielleicht nicht ganz unter den Tisch kehren. Er ist ein guter Punt-Returner. Special Teams wird er spielen, oder als Returner kann er in Special Teams spielen.
Ja.
Als Blocker fand ich ihn jetzt nicht perfekt. Also da ist er einfach durch seinen Frame limitiert, zu dem wir gleich noch kommen. Aber die Intensität ist da. Also der geht da mit 100% rein, nimmt sich da nichts raus. Das wird den Patriots, glaube ich, auch sicherlich gefallen. Ich habe jetzt den Frame schon angesprochen, der ist mega leicht. Also das ist so ein bisschen Devontae Smith Bodytype, so Strich in der Landschaft.
Ist tatsächlich auch seine Player-Comparison auf NFL Draft-Bus, Devontae Smith.
Ja, ich habe eine andere, Daniel Mooney bei ihm. Aber das geht in die gleiche Richtung. Mehr oder weniger. Leicht, speedy, guter Route Runner. Und diese mangelnde Füße ist halt nicht zu übersehen. Also die Contact Balance nach dem Catch ist dann nicht so, es ist nicht da und er ist jetzt auch nicht so agil als Runner, dass er sagt, er tanzt die Leute aus. Also es ist halt nur Speed nach dem Catch und am Catchpoint hat er einen kleineren Catch Radius. Und wenn da ein großer so 6-0, 6-1 Corner in der NFL kommt, der schiebt ihn dann auch einfach raus. Und zwar, er schiebt ihn raus, ohne dass er jetzt Pass Interference dabei begehen würde. Und die Hände waren bei USC super. Ja. Aber bei Pittsburgh hatte er in seinen ersten beiden College-Jahren unglaubliche 21 Drops.
Oh ja, das stimmt.
Das ist schon stramm.
Er hat sich gesteigert.
Er hat sich gesteigert. Ich habe es jetzt auch eher aufgeschrieben, als das ist, geht in die richtige Richtung, aber man sollte es halt nicht. Also, es ist halt ein Jahr, mal gucken. Und. Ja. Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Er hatte vermutlich das beste eines der besten Quarterback-Plays in dieser Receiver-Klasse mit Kenny Pickett bei Pittsburgh und jetzt mit Caleb Williams, über den wir eventuell nächstes Jahr sprechen werden. USC. je nachdem, wie sich vielleicht auch die Saison bei den Patriots da entwickelt, könnte das im nächsten Jahr ein Thema sein. Also das Quarterback-Play war einfach gut und da hat er sicherlich auch profitiert, was die Production angeht.
Absolut. Justin, warum hat das nicht in die Top 3 geschafft?
Ich finde, Finn hat eigentlich schon fast alles gesagt. Was für eine Stat, die mir halt sauer aufgestoßen ist, ist von seinen, du hast ja gesagt, 59 Receptions, fast 900 Yards, 8 Touchdowns in 2022. Und von diesen 59 Receptions waren 23 halt als Screen, waren Screenpässe. Und das ist was, wo ich sage, finde ich jetzt nicht so geil. Klar, für die Patriots wird es auch wieder passen. Screenpässe auf Corner sind mehr mittlerweile drin. Aber ich finde halt, ja, hat mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ansonsten hast du auch alles gesagt. Deine drei Schlagworte haben es perfekt beschrieben. Super schnell, Route Runner, perfekt und einfach super agil. Und ja, aber ich fand, er war mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu klein, zu schmal. Und deswegen ist er bei mir rausgerutscht aus der Top 3.
Im Vakuum hätte ich ihn wahrscheinlich sogar noch auf 3. Aber ich sehe halt bei den Patriots dann wieder so diesen Konflikt mit Tyquan Thornton. Weil das ist mehr oder weniger der gleiche Receiver-Typ. Leicht, explosiv, kann Downfield gewinnen. In dieser Z-Receiver-Rolle, das weiß ich halt wieder nicht, wo sollen die Snaps herkommen. Wenn man jetzt sagt, man vertraut Tyquan Thornton nicht mehr, dann könnte Addison ein guter Ersatz sein. Was man vielleicht noch berücksichtigen sollte, ist, dass die Draft-Range, in der er wahrscheinlich gedraftet wird, nicht gut passt zu den Patriots, weil es ist vermutlich irgendwo zwischen Pick 20, es würde vielleicht noch per Downtrade gehen, bis Pick 35, ganz frühe Runde 2.
Naja. Ich glaube, es lohnt sich nicht, aber vom Value, den du letztes Jahr für Tyquan Thornton ausgegeben hast, den musst du noch ein zweites Jahr geben einfach. Da jetzt wilde Sachen zu machen für Jordan Addison, also da musst du schon sehr, sehr verliebt sein, um das zu bringen. Er ist ein Top-Prospect, sehe ich auch so.
Es gibt Teams, die sollten ihn höher haben mit dem Skillset, auf jeden Fall. Genau, aber das ist halt, wir sprechen hier für die Patriots und da passt er dann nicht so gut rein wie die anderen Top 3, die jetzt noch kommen.
Ja, wen haben wir auf 3, Justin?
Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist, dass ich unsere Nummer 3, also meine 3 sagen darf. Und ich glaube, bei Finn ist es auch die 3 und bei dir auch. Also da sind wir uns, glaube ich, alle sehr einig. Meine Nummer 3 ist Zay Flowers.
Ja, Zay Flowers, du hast es gesagt, auf der 3. Gibt viele, die ihn vielleicht schon auf der 2 haben. Warum, sprechen wir später noch drüber. Aber erstmal zu Zay Flowers auf dem Treppchen. Boston College aus der Heimat quasi. Ein Junge, der es nicht weit hätte zu uns, ist eine 4-4-2 gelaufen im 40-Yard-Dash. Also eine starke Zeit. War 4 Jahre auf dem College in Boston und hatte letztes Jahr seine stärkste Saison mit 1077 Yards, 12 Touchdowns. Ist allerdings, also ich komme nochmal zu seinen Maßen, ist ein sehr kleiner Receiver, 5'9 müsste 1,75 sein, 82 Kilo. Trotzdem nicht so oft im Slot unterwegs gewesen. Also ein Drittel seiner Snaps im Slot, 2 Drittel als Wideout. Tatsächlich so ein bisschen mixed eingesetzt worden. Drop Rate ist jetzt nicht ganz so nice. Also 9 Drops sind ungefähr 10%. Soll heißen konkret, von seinen 78 Receptions, ja, gehen so 7-8 werden davon gedroppt.
Ich glaube, 11% war die Drop Rate.
Auch 11%?
11% hatte ich mir aufgeschrieben.
Ja, 10,3% so aufgerundet, ja. Genau. Im Durchschnitt der letzten 4 Jahre auf 10,8, also 11%. Das passt schon so. In dem Dreh ist es auf jeden Fall. Warum, Justin, hat das bei dir in die Top 3 geschafft?
Als ich jetzt mit seiner Evaluation angefangen habe, habe ich mir als erstes sein Tape gegen Syracuse angeguckt. Und da hat er klassische Red Zone Possession gegen den Corner, der hatte den Corner so alt aussehen lassen, mit seinen Richtungswechseln, das ist mir direkt aufgefallen, seine Quickness und wie er die Corner dann einfach stehen lässt, ein geiler Richtungswechsel, bam, war er einfach offen, Touchdown, das hat mir so gut gefallen, hast ja schon seine Zeit gesagt, 4-2 war es, was hast du gesagt, 40-Yard-Dash?
4-42.
Speed ist okay.
Besser als Jordan Addison.
Jordan Addison, ja.
Das wäre der Receiver, dem man, glaube ich, eher den Speed zuschreiben würde auf den ersten Blick.
Ja. Dann fand ich, er ist in Open Field extrem gefährlich, hat eine gute Vision und ist einfach dort. Er weiß genau, wo er hin muss, um die Verteidiger aussteigen zu lassen. Seine Balance ist gut, er setzt geile Breaks und hat eine sehr, sehr gute Start-and-Stop-Fähigkeit. Mir gefällt auch seine Footwork. Er hat gute Hände, klar, die Drops, da muss er dran arbeiten. Aber an sich fand ich die Hände dann schon okay. In Traffic fand ich ihn auch gut. Und er zeigt auch Toughness halt gegen größere Corner. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Es gab da diesen krassen, glaube ich, bei ihm den krassen Catch in Double Coverage.
Außen, ja.
Aber
der würde in der NFL so nicht stattfinden, glaube ich.
Natürlich würde in der NFL nie so stattfinden. Aber
ja, man sieht da einfach seine Klasse, dass er einfach das Auge hat. Dass er auch einfach so von seiner Entwicklung, von seinem peripheren Sehen, von seinem Gefühl, wie er da so sich aufstellt. Er ist genau on point. Er ist halt auch nicht so groß, ne? Aber ich habe jetzt gerade nochmal sein Tree hier vor mir. Broadjumped auch über 86. Perzentile. Das ist schon heftig, auch was er in Zone Coverage da für Schaden anrichten kann. Das ist wirklich brutal. Aber ich wollte dich unterbrechen.
Alles gut. Ich würde sagen, Finn, willst du die Schwächen vielleicht aufzählen?
Kann ich gerne machen. Also das große Manko, und da kommen wir auch wieder zum Thema Fit, ist, dass er sehr klein ist als Receiver, schon bereits erwähnt, und dann ploppen automatisch damit auch die Fragen nach der Rolle auf. Weil am College hat er zwei Drittel, ein Drittel gespielt, zwei Drittel außen, ein Drittel im Slot. Im Idealfall ist das seine Rolle in der NFL genauso. Viel als Slot Receiver unterwegs, hin und wieder herumgeschoben in den Slot.
Ja.
Das kollidiert halt wieder mit Tyquan Thornton, das kollidiert auch mit Juju Smith-Schuster. Irgendwie so richtig kann ich mir es eigentlich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Die Contested Catch Rate war gut, letzte Saison glaube ich bei 58%, aber die Länge fehlt halt und die würde in der NFL ihn da ganz klar limitieren. Ich fand, seine Hände waren gut, der hatte vereinzelt diese spektakulären Catches drin, aber er hatte auch immer wieder so Body Catches drin, wo ich dachte, das war jetzt ziemlich unnötig, den so zu fangen. Den hätten wir auch anders fangen können. Die Drops waren dann so ein bisschen das Resultat daraus. Und das Thema Route Running, der ist unglaublich talentiert als Route Runner. Also diese Movement Skills, wirklich Elite. Absolute Elite. Aber technisch darf es dann doch gern noch ein bisschen mehr sein. Also da gibt er sehr Sachen, lässt er sich zu sehr in die Karten gucken. Ne? Da offenbart er früh, wohin es gehen wird. Mit dem Tempo, was er ja hat, und dieser Explosivität, könnte er auch noch ein bisschen mehr spielen. So Hesitation-Geschichten, Route-Fakes, das sucht man dann doch eher auf Tape und findet es nur sehr bedingt.
Ich finde halt, ja, er hat, gebe ich dir recht, zwei Fumbles, by the way, im letzten Jahr. Aber er hat halt auch 1344 Yards after the catch gemacht in seinen Jahren. Und ich glaube, letztes Jahr müsste ich noch mal kurzen Blick reinwerfen, über 500 Yards davon. Das ist natürlich schon echt krank. Könnte er so dieser Antonio Brown, dieser Tyreek Hill Light sein, vielleicht für die Patriots?
Ich habe eher Tyler Lockett als Spielervergleich.
Ja, stimmt, Tyler Lockett
ist auch so ein... Muss man jetzt sagen dazu, es ist der absolute langweilige Konsensvergleich, weil den hat, glaube ich, gefühlt jeder Experte, den es irgendwo gibt, hat Tyler Lockett aufgeschrieben. Aber es passt halt. Route Running ist gut, explosiv, Downfield kann er gewinnen. Am Catchpoint macht das gut für seine Größe. Es passt. Und eigentlich müssten die Patriots, wenn sie ihn draften, dafür auch irgendwie eine Rolle haben. Die Frage ist nur, ob sie ihn draften, und dann sind wir wieder beim Thema, wo könnte er gedraftet werden. Ich habe ihn jetzt mit einer späten Runde 1, späte Runde 2. Wo siehst du ihn denn, Justin?
Da stimme ich dir komplett zu. Frühe Runde 2, späte Runde 1.
Ja.
Und ich will einfach nur eins sagen, bringt das Hometown-Kid heim.
Ja, das ist auch so ein bisschen so ein... schwierig, aber da müsstest du, glaube ich, entweder einen kleinen Reach machen vom Value an 14 oder halt eben doch zurücktraden.
Das ist halt mein Problem. An 14 würde ich ihn halt nicht holen.
Und da ist die Hälfte der Fanbase auch wieder, nee, wieso haben wir keinen Tackle geholt und hier und da und der war doch noch auf dem Board und hier und da.
Ja, gut, das ist dann, wir müssen uns, glaube ich, alle einig, dass das Bill Belichick nicht unbedingt interessiert, was die
Nein. Also, das stimmt. Wer sind wir? Wer ist die Fanbase? Wer ist er? Ne? Also klar, in den letzten 3 Jahren lässt sich über sein Standing so ein bisschen reden, aber natürlich.
Ich finde noch interessant immer bei der Hometown-Geschichte, das ist erstmal eine gute Story, die sich gut verkaufen lässt. Ich finde noch, wir sprechen wieder über das Thema Millioneninvestment. das ist, glaube ich, dadurch, wenn Leute aus der Region kommen oder dort waren am College, ist das, macht es das einfacher, wenn sie die Region kennen, wenn sie da vielleicht so ein bisschen angekommen sind auch, ist das wahrscheinlich ein Faktor, der zumindest das Bust-Risiko off-field vor allem ein bisschen minimieren würde.
Ja, kann schon sein, ja.
Das kann auf jeden Fall passen.
Ja, wie der Vergleich zum Kenny Pickett kann man ja sagen. Ich meine, Pittsburgh gespielt, jetzt bei den Steelers. Sie sehen ihn ja anscheinend als ihren Heilsbringer. Ich war bei Pickett auch ein bisschen höher, glaube ich, als der manch andere. Ich mag ihn.
Ich nicht, aber ist okay.
ja, ich fände es schön, wenn Zay Flowers vielleicht nächstes Jahr bei uns spielen würde. Aber werden wir mal sehen, wen wir an 14 holen, ob wir nach hinten gehen oder nochmal in die erste Runde traden, wer weiß.
Gibt immer so kleine Boni wie Hometown Guy oder auch so eine College Connection hier, Joe Burrow und Jamar Chase und sowas heißt, ne? Das sind schon so kleine Spitzen, die vielleicht da eine Rolle spielen könnten. Finn, du wolltest noch was sagen.
Das wäre ein Receiver, für den man sich vielleicht an Tag 2, wenn er aus Tag 1 rausfallen würde, für den man sich dann doch nochmal bewegen könnte.
Ja, das stimmt, habe ich auch.
So 7 bis 8 Spots in die Frühe, so in Richtung 38, 36 in der Range. Wenn er danach zu haben ist, dann sollte man vielleicht sich ans Telefon setzen, weil das Draftkapital haben die Patriots auch, um das genau zu machen.
In der Tat, in der Tat. Schreiten wir voran zur 2. Mein größtes Fragezeichen bei der Wide-Receiver-Gruppe, wen haben wir da?
Jackson Smith und Jigba habe ich da. Ich glaube, Justin, du hast ihn da auch. Ne?
Genau.
Genau. Ohio State, Buckeyes, was haben wir zu seinen Größen? 6'1", 1,85 groß, 89 Kilo, also auch schon ein strammer Bursche. Ist eine 4,52 gelaufen, 40-Yard-Dash, ja, ist okay. Kommen wir mal zu seinem großen Fragezeichen. 3 Jahre im College gespielt, 2020, Freshman, 49 Yards, ein Touchdown, nicht der Rede wert. 21 Breakout Year, 1595 Yards, 9 Touchdowns. Das war natürlich eine echt kranke Leistung. Ist ein reiner Slot-Receiver, also 367 Snaps, also knapp 90% im Slot gespielt. Ein Fumble kann man noch dazu sagen. Yards after Catch 790, auch wirklich extremst diese Zahl. Was habe ich hier noch? Drop Rate, 6 Drops sind auch so um die 6% seiner Catches gedroppt. Das ist ein großes Fragezeichen, spielt sich so oder wieder 2022 halt, ne? Er war verletzt gewesen, hat da nur, ich glaube, 3 Spiele gemacht, Woche 1, Woche 3 und Woche 8 gegen Iowa. Konnte da ja nichts so wirklich zeigen. 8 Targets, 39 Yards, kein Touchdown dieses Jahres verschenkt. Und somit kann man sagen, wenn man jetzt das Freshman hier rauszieht und 2022, hatte er nur dieses eine bombastische Jahr. Warum ist er doch in die 2 gerutscht?
Route Running, das ist die ganz große Stärke bei Smith und Jigba. Und das ist auch der Weg, wie er seine Matchups eigentlich immer gewinnt. Deshalb ist der Speed 4,25 Sekunden nicht ganz so relevant, der braucht nicht, um zu gewinnen. Das ist nicht wie bei anderen Receiver, Addison zum Beispiel, der über diesen Speed gewinnen muss, bis zum nächsten Punkt. Das braucht er halt nicht. Er ist der beste Route Runner im Draft, sowohl was das Talent angeht, was die Technik angeht. Er ist ultra smooth, verliert kaum an Tempo bei Richtungswechseln, setzt seine Cuts sehr scharf, droppt seine Hüfte, bei Curls und Comeback Routes gewinnt er. Und hat einen ganz klaren Plan. Er manipuliert die Verteidiger so, dass sie so stehen, dass er da einen einfachen Routebreak hat. Technisch ist er ja nicht perfekt, geht nicht, aber er ist relativ nah dran an dieser Perfektion, die man erreichen kann. Gegen Zone Coverage ist es genau das Gleiche. Er ist flüssig durch die Coverage, findet die Softspots und das settelt er dann auch entsprechend gut.
Ja.
Route Running kann er dann auch auf allen 3 Leveln gewinnen. Er kann diese Slants, diese Quick-Outs, das macht er gut. Über die Mitte des Feldes, Outside, Intermediate Range, Downfield, da ist er das komplette Paket. Und nach dem Catch kann er auch kreieren. Nicht über Speed, aber über Agilität, über Smoothness in den Richtungswechseln und eine gute Vision. Er weiß, wo er hin muss, er weiß, wo er vielleicht auch nicht hin sollte. Und er ist dann doch auch manchmal relativ physisch gewesen, vor allem 2021, wo er dann doch mal das eine oder andere Tackle gebrochen hat. Er ist jetzt nicht der kleinste, auch nicht der allerleichteste Receiver, wenn auch jetzt nicht so ein physischer Brecher.
Ja, er hat auf der Catch 790 221, falls ich das noch nicht gesagt habe.
Bei den Stärken gebe ich dir recht. Ich muss sagen, bei den Schwächen kann ich auch gar nicht viel sagen, weil er macht so vieles richtig, also vor allem seinem 21er-Tape, wie du sagst, sein Route-Running ist einfach perfekt und er gewinnt halt einfach dadurch. Bei seinen Schwächen kann man halt die athletischen Sachen sagen, also athletisch ist er jetzt, ist er gut, nicht herausragend, sein Speed ist es halt nicht, nicht perfekt, aber wir haben einfach große Fragezeichen. Verletzungen, was ist mit 2022, haben wir ihn gar nicht gesehen, kann er sowas wieder reproduzieren wie 21? Ist er überhaupt physisch dazu noch in der Lage? Ich meine, ein Jahr gar nicht gespielt. Wie die Verletzungen verheilt, wie sieht es da aus einfach? Das sind, denke ich, Fragen, die wir jetzt herausfinden müssen, die
ich in der geschafft wird. Zwei Schwächen, die ich mir aufgeschrieben hatte, war es halt nicht dieser Ballhawk am Catchpoint. Er muss es aber auch nicht sein. Das ist halt auch seine große Stärke. Er kommt selten in die Situation, wo er Contested Catches dann gewinnen muss. Und beim Run-Blocking fand ich, hat er sich dann so ein paar Plays dann immer wieder mal rausgenommen, wo er die Intensität nicht so ganz stimmte.
Ja, er hört dann auch teilweise auf zu spielen halt, ne?
Ja, das ist jetzt nicht, das möchte man eigentlich nicht sehen auf dem Tape. Also, ich als Coach, wenn ich Coach wäre, fände ich das ziemlich blöd, muss ich sagen.
Ja, klar. Ja, ist die Frage, wie viel Gewicht hat dieses Jahr, was man ja nicht beurteilen kann, was man nicht bewerten kann, was irgendwo nicht zählt.
Ja, und die Frage nach dem Slot-Receiver ist einfach dann das Thema.
Ja.
Kann er Outside gewinnen mit dem Route-Running und der Fußarbeit? Wenn ihn sich an Release überträgt, sollte das eigentlich machbar sein. Und dann, selbst wenn man sagt, er ist ein reiner Slot-Receiver, stellt sich die Frage nach dem Value für einen Slot-Receiver. Und ich hatte lange überlegt, weil ich prinzipiell der Meinung bin, Slot-Receiver sind austauschbar. Also gerade so ein solider bis guter Slot-Receiver, da finde ich immer relativ problemlos einen Ersatz für.
War das jetzt der Wink mit Jacoby Myers, oder?
Nee, also Jacoby Myers ist ein guter Slot-Receiver, aber ich glaube, man hat es jetzt auch gesehen, er ist nicht unersetzlich. Hat ihn gehen lassen, auch weil er recht viel Geld bekommen hat, aber man hat ja auch für Juju dann wieder einiges ausgegeben. Für mich ist er halt besteht die Möglichkeit bei ihm, dass er als Slot Receiver Nummer 1 Receiver sein kann, wie es vielleicht ein Cooper Kupp mal ist oder ist. Dass er Cooper Kupp wird, ist natürlich jetzt das absolute Ceiling, oder ein Amon-Ra St. Brown, die als Slot Receiver die Nummer 1 Option ihrer Offense sein können.
Wäre was für die Patriots? Was habt ihr so bei Draft Grade?
Gut, Runde 1 ist, denke ich, klar. Ja. Irgendwo Mitte, ja, so Top 15 sehe ich ihn schon. Top 15, echt, bisschen, ja.
Okay. Ich habe ihn bei manchen Mock-Drafts auch bei den Patriots landen sehen. Ich sehe es eher gar nicht. Wie ist eure Meinung dazu?
Ich sehe den Fit wieder nicht so ganz. Also wir sprechen ja, also das ist eigentlich was wir jetzt bei allen Receivern außer Tillman und vielleicht Michael Wilson und ein bisschen Tyler Scott noch gesagt hatten. Der Fit ist nicht optimal, auch weil es der Klasse an Ex-Receivern fehlt. Und wir kommen gleich zum einzigen richtig guten Ex-Receiver in dieser Klasse. Ja. Er würde halt die Juju-Rolle übernehmen. Und man hat Juju eigentlich zu viel Geld gezahlt, um ihn dann im Draft direkt wieder zu ersetzen. Deshalb an 14 ist er für mich nicht unbedingt der Top-Kandidat. Ich kann mal schauen, wo ich ihn auf dem Big Board habe bei uns. Einen Moment bitte. Ich habe ihn an 11 auf dem neutralen Big Board. Für die Patriots würde er ein bisschen weiter unten landen. Aber er ist vom Talent her meiner Meinung nach fast der beste Receiver der Klasse, aber aus Patriots Sicht ist der Fit nicht da. Wie siehst du das, Justin?
Ja, ich kann dir nur zustimmen. Er ist halt hauptsächlich im Slot eingesetzt worden und ist halt ein Slot-Receiver. Und wie du sagst, wir haben Juju viel zu viel Geld bezahlt, um jetzt zu sagen, okay, jetzt holen wir dann halt doch einen Receiver, der wie Juju spielt. Aber wir haben Juju. Das ist. Wenn wir uns Juju nicht geholt hätten, dann wäre es vielleicht eine andere Situation. Aber ich sehe jetzt leider nicht den Fit. Ist ein toller Receiver, ein toller Footballspieler. Ich hoffe auch, dass er seine Saison wie 2021 jetzt in der NFL reproduzieren kann. Ich würde es ihm gönnen. Ich mag ihn. Aber ich sehe ihn nicht bei den Patriots.
Also vor allem nicht an 14.
Nee, vor allem nicht an 14. Wenn er jetzt irgendwie später noch da sein sollte.
Wenn er fällt oder die Patriots dann doch vielleicht auch ein bisschen mehr nach hinten gehen, wo man sagt, Mitte der 20er, was ja bei New England jetzt nicht ausgeschlossen ist. Also ja. Sie haben ja schon die Tendenz, eher nach hinten zu gehen. Sagen wir mal so in der Range 23 bis 27, da würde ich dann doch mal drüber nachdenken, weil ich kann mir vorstellen, dass er auch Outside gewinnen kann in der NFL mit diesem Route Running und mit diesem Skillset. Ein bisschen, ich habe manchmal gehofft, dass das vielleicht so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie Justin Jefferson, der ja auch nur Slot gespielt hat am College und dann Outside in der NFL gewinnen kann, aber Justin Jefferson, muss man auch sagen, hatte eine bessere Athletik als Smith und Jigba.
Ja, da hast du recht.
Auch unter Druck einfach halt, ne? Kann der die Bälle fangen, und das ist bei Smith und Jigba jetzt nicht die vorderste Stärke, ja, sich im 1 gegen 1 da wirklich durchzusetzen. Okay, würde ich sagen, kommen wir zur 1. Ich glaube, ist jetzt für alle klar. Quentin Johnston, TCU. Ich will ihn kurz vorstellen. Er ist 1,91 groß, 94 Kilo, also hat diese klassischen exklusiver Maße auf jeden Fall. 3 Jahre bei TCU gespielt. Bei ihm bemerkenswert, er hat auch schon im ersten Jahr gut abgeliefert, knapp 500 Yards, dann 600 Yards, 221, da auch 6 Touchdowns, und im letzten Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt mit 1067 Yards, 6 Touchdowns. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, weil ich es jetzt auch bei letzten schon gesagt habe, die Drop Rate, auch so bei 12%, also 8 Drops gehabt, ein Fumble dazu, ist jetzt nicht der klassische Exklusiver, wo ich sage, wow, das ist hier so ein Top-10-Pick. Was sind so seine Stärken, Justin?
Ich fange mal an bei seinen Stärken. Also ich denke, das Erste, was natürlich hervorsticht, sind seine Maße, seine Physis, seine Frame. Das ist ja einfach, ich meine, 6'3", 208 Pfund, das ist der Ex-Receiver, den die Patriots brauchen. Aber da ist es eine andere Sache. Er ist, wie gesagt, physisch einfach der beeindruckendste Receiver dieser Klasse. Ich finde, auch in den letzten Jahren gehört er dazu. Ich finde, er hat eine gute Start-Stop-Ability. Von Speed, Größe und Explosivität, finde ich, passt das alles bei ihm super zusammen. Er ist ein guter Route-Runner, vor allem downfield sehr stark. Ich meine, er hatte ja auch einen geilen Quarterback mit Max Duggan.
Und das ist Ansichtssache, ne?
Und seine Hände sind gut, seine Ball-Tracking-Skills gefallen mir, und Catch-Radius ist halt einfach schon bombastisch.
Ja, ich finde, er kann auch über die Mitte des Feldes gewinnen, also mit diesem Speed, mit dieser Physis, ist er einfach dieses physische Target, was man über die Mitte dann auch braucht, wenn man diese Crosser, Inbreaker, Dig Routes, das kann er, das sollte er noch besser können, als er es manchmal gezeigt hat, aber die Tools sind auf jeden Fall da. Und wenn der Release kommt, also wenn der Release passt, dann ist er explosiv genug, um den Verteidigern auch, ja, nicht davon zu laufen, aber den Vorsprung, den er hat, dann zu verteidigen downfield. Der Release muss halt, glaube ich, dann doch konstanter werden. Da gibt's noch, ist noch Upside da. Ist aber wieder so eine technische Geschichte. Ich fand einfach die Tools unglaublich beeindruckend. Der Speed, die Athletik, diese Kombination ist kaum zu schlagen. Das erinnerte so ein bisschen von den Maßen her und dem Straightline Speed. Nur diese Komponenten erinnerte so ein bisschen aus meiner Sicht an so einen Julio Jones Body Type. Physisch, athletisch, explosiv. Ja. Er wird der nicht dieser Receiver werden, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Upside hat er auf jeden Fall. Ich würde jetzt mit den Schwächen zumindest einen Teil weitermachen, mal direkt. Der Route Tree war ziemlich klein bei TCU. Also nicht ganz so schlimm wie bei Tennessee, aber Curls, Inbreaker, Crosser und dann halt diese Fly Routes downfield. Das war's, aber so eine, keine Ahnung, ein bisschen was Komplexeres, so eine Post-Corner-Route, also mal so ein Double-Move, wo man halt seine Route-Runner-Fähigkeiten dann richtig unter Beweis stellen muss, die sucht man dann vergeblich. Und dann ist auch, fand ich im Gegensatz zu dir bei Justin, noch ein bisschen mehr Luft nach oben als Route-Runner. Also die Movement-Skills sind da, aber technisch darf's braucht es dann doch nochmal so einen kleinen Overhaul. Da, weil die Katze nicht, also da kommt er mit einem hohen Pad-Level, einem hohen Körperschwerpunkt rein, da fehlt diese Schärfe in den Cuts, um dann am Roadback die Separation zu kreieren.
Dann muss ich drauf zurückkommen, das hattest du, glaube ich, ein oder zwei Receiver vorher gesagt, dass wir über einen Receiver sprechen werden, der zwar physisch ein Monster ist auf dem Papier, aber sie manchmal vielleicht nicht so gut einsetzt. Ja. Das ist mir halt auch aufgefallen. Ich meine, mit 6'3 und 208 Pfund, da erwartest du den Runblocker dazu noch und einfach das physische Monster. Ich finde, da ist Entwicklungspotenzial bei ihm nötig. Also da ist auf deutlich noch Luft nach oben. Und ja, er hatte 2022 jetzt wirklich eine gute Saison, kann man auch einfach so sagen. Davor war er, glaube ich, eher normal, Durchschnitt.
Ja, gute solide gute Production.
Solide Production. Aber ja, es ist, ich habe mir noch aufgeschrieben, in Traffic, also wenn viel auf dem Feld los ist und die Gegner um ihn rum sind, kommen halt mal ein paar Drops dazu, was ich bei seiner Physis halt gedacht hätte, dass er die vielleicht ein bisschen besser abfangen kann. Aber ansonsten, wie du auch gesagt schon hast, limitierter Route-Tree und ansonsten habe ich auch nicht mehr viel zu ergänzen bei ihm.
Ja, die Contested Catch Rate, genauer gesagt, die lag bei 34%. Und wenn wir uns jetzt mal, ich schätze mal, so eine halbe Stunde zurückerinnern, bei Josh Downs lag sie bei über 72%. Und Josh Downs ist, ich schätze mal jetzt, ohne es genau zu wissen, 15 bis 16 Zentimeter auf jeden Fall kleiner als
5'9".
1,75 ist er, also wir sprechen hier schon über 16 Zentimeter und 12 Kilo, die er weniger hat.
Darf halt eigentlich nicht passieren. Also bin ich ganz ehrlich, das sollte nicht so sein. Und das war auch so eigentlich der Punkt, der mir am meisten Sorgen gemacht hat, dass ich diese Tools nur in Ansätzen gesehen habe und nicht konstant. Und am Catchpoint wird er gewinnen müssen, wenn er Nummer 1 Receiver werden möchte in der NFL.
Ja.
Das kann er, aber ich fand das Positioning nicht gut. Die Füße muss er dann halt entsprechend besser einsetzen. Und die Hände waren dann auch okay, aber nicht das, was ich brauche, um 50-60% da eigentlich runterzupflücken.
Jetzt mal eine Frage, Finn. Wo wäre er denn, jetzt sagen wir mal, hatten wir letztes Jahr auch eine wirklich gute Receiver-Klasse. Wo würdest du ihn denn so vom Feeling jetzt her ganz spontan in der Klasse einordnen?
Jetzt muss ich gerade mal durchgehen. Also ich würde ihn hinter Drake London einordnen.
Ja, Chris Olave.
Oh, ich war kein Fan von beiden, aber...
Oder Wilson noch von den Jets. War ja auch noch mit dem Rennen.
Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Kurzer Einschub. Cut. Ich hatte Christian Watson... Nee, können wir gerne drin lassen. Alles gut. Ich hatte Christian Watson als Nummer 2 Receiver in den Top 15 des letztjährigen Drafts. Bei uns auf der Seite, wenn ihr eine halbe Stunde Zeit habt, könnt ihr gerne zurückscrollen auf der Instagram-Seite und es nochmal durchlesen. Aber ich hatte ihn mit einem Top 15 Grade. Aufgrund seiner Tools. Ich würde ihn auch dahinter wieder einordnen, weil die Tools von Watson sind deutlich besser und sind beide roh. Wilson und Olave würde ich sagen, Olave vermutlich schon. Bei Wilson, muss ich ehrlich sein, war ich nicht so ein guter Fan, auch wenn es ein Riesenfan, auch wenn es ein Take ist, der jetzt eher blöd aussieht nach einem Jahr. Aber ich bin jetzt mal so ehrlich, wahrscheinlich hätte ich ihn, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie Wilson gespielt hätte, könnte es sein, dass ich ihn davor gesetzt habe.
Ja.
Hat mir also, Jameson Williams hatte ich auch noch höher.
Ja, gut, aber den kannst du ja nicht so extrem bewerten. Hat der einen Kreuzbandriss, glaube ich, ne? Bei den Lions?
Ja, der hat ja kaum gespielt, zwei
der
Spiele.
Hat kaum oder der so. Hat kaum gespielt, aber den hätte ich als Prospect auch noch höher. Also in der letztjährigen Receiver-Klasse vermutlich die 4 bis 5.
Also ich sehe ihn schon vor Treylon Burks, vor John Dodson, George Pickens und die ganze Geschichte.
Ja, komplett.
Bei Sky Moore auch von den Chiefs. Klar, bei Christian Watson kann man drüber reden. Aber ich glaube schon, dass Drake London, Chris Olave und auch Garrett Wilson jetzt auch retrograd betrachtet, einfach schon noch so ein bisschen so ein Stück weit die Nase vorn haben. Aber es ist schwierig.
Ich habe ihn halt, ich laufe vom Big Board auf 18 auf dem Neutralen, bei den Patriots wäre es ein Stück höher, aber er ist so ein Spieler so um Platz 20 im Draft optimal oder im Vakuum betrachtet. Und Olave, London... Die sind halt eher so um 15. Das sind einfach so 2 bis 3 oder 5 Spots weiter oben.
Ja,
nicht
genau,
viel, aber diese kleine Separation ist da.
Naja, das, Ding ist halt auch, warum vielleicht Quentin Johnston jetzt nicht an 20 geht, sondern vielleicht auch genau diese Range, die du gerade angesprochen hast, so rund um Mitte der ersten Runde, ist, glaube ich, halt, weil du sonst keinen anderen Ex-Receiver mehr bekommst, lange Zeit nicht mehr. Also bekommst du ja, was haben wir gesagt, zweite Runde dann irgendwann Tillman.
Ja, und dann gehen wir schon in Runde 4 fast. Und dann Runde 3, Runde 4.
Und dann hast du vielleicht auch Prospects, den du, da brauchst du nicht jetzt die contesten lassen mit Devante Parker, dann ist Devante Parker doch so vielleicht mit seiner Routine doch noch gesetzt. Also du brauchst ja vielleicht im Optimalfall jemand, der dir ja sofort hilft.
Ja, genau.
Und das kann dann halt nur Quentin Johnston sein. Also ein Reach würde er ja nicht sein an 14, vielleicht nur ganz marginal. Würde ich gar nicht mal so behaupten.
Ich würde fast behaupten, dass er mein Wunschpick eigentlich wäre für die Patriots. Wenn jetzt kein Top-Cornerback wie Witherspoon oder Gonzalez runterfällt. Ja, die oder irgendein anderer unerwarteter Spieler.
Die Tech jetzt mal ausgeschlossen, ja.
Ja, gut. Ja, auch da, wenn ein Paris Johnson fällt, dann könnte man darüber definitiv nachdenken. Aber wenn man jetzt sagt, die sind alle vom Board, Witherspoon nicht da, Gonzalez nicht da, Johnson nicht da, ist er, glaube ich, die Option, weil er könnte halt auch der Receiver sein, der die Position für die nächsten 10 Jahre einfach dicht macht bei den Patriots. Und sie suchen ja jetzt schon länger nach einem richtigen Top-Receiver.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Schauen wir mal, Jungs. Habt ihr noch was zu Quentin Johnson, zu der Draftklasse?
Johnson nicht zur Draftklasse, ja.
Ja, hau mal raus. Du hast vielleicht auch ein paar Sleeper noch in ein, zwei Prospects, die man vielleicht doch nochmal einfach nur für die 3 Tage sich auf dem Zettel haben muss, sagen wir es mal so.
Ja, also wir suchen ja, haben wir, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, nach einem Ex-Receiver bei den Patriots. Und dahinter gibt es dann einige interessante athletische Projections. Das sind keine Spieler, die an Tag 1 oder vielleicht auch im Jahr 1 Devante Parker verdrängen werden. Aber Parkers Vertrag läuft, soweit ich weiß, aus nach der kommenden Saison. Und dann könnte man ja so einen neuen Starter durchaus gebrauchen. In der 4. Runde gibt es, glaube ich, da einige Kandidaten. Also als erstes Andre Iosivas, sorry für den Namen, aber von Princeton. Ja. Erstmal, der wird wohl relativ schlau sein, weil Princeton ist eine ziemlich gute Uni, also der hat, glaube ich, einiges auf dem Kasten.
Hat ein paar Mal bei Burger King gearbeitet, aber sonst ist er schlau, ja.
Ja, so vermutlich. Und,
war auch ein Meeting gewesen, by the way, bei den Patriots. Ja. Muss ich es heißen? Auch eine starke 40-Yard-Dash-Zeit, 4:43.
Ja, allgemein, RAS-Score, also der Relative Athletic Score, der diese ganzen Perzentilwerten zusammenrechnet, da ist er der, ich glaube, über der 99. Perzentile, was Receiver All-Time angeht.
Ja, und so groß wie Johnston, also 1,91.
Hauch 6, leichter. 3. Und er hat einen leichtathletischen Background, und zwar richtig cool. NCAA, also College Indoor Championships im Leichtathletik 2022. Platz 4 im Siebenkampf Indoor. In der Halle bei den Männern nur Siebenkampf, deshalb, aber ne, muss man erstmal schaffen.
Ja, und Speed hat bei den Patriots ja im letzten Jahr insbesondere an Bedeutung gewonnen. Jetzt mit Marcus Jones als Cornerback oder als Wegwerfer, muss man ja sagen.
Ja, und das ist auch das, wie er gewinnt. Also jetzt mal abseits von all dem außenrum, was echt sehr beeindruckend ist. Er ist groß, explosiv. Er gewinnt Downfield am Catchpoint mit seinem Speed. Das sind die Wege, wie er Verteidiger schlägt. Hände sind gut, Positioning am Catchpoint ist ebenfalls gut. Alles andere, also Route Running, oh Gott, das war kaum anzusehen, ehrlich gesagt, auf Tape. Das war ganz limitiert. Technische Finesse habe ich, glaube ich, nicht einmal gesehen von ihm. Und die Competition ist auch eine Sache. Der hat mit der Ivy League gespielt.
Das stimmt.
Da gibt es immer, bitter, da gibt es ohne jemand zu nahe, da gibt es irgendwie Memes von wegen, er hat gegen Nerds gespielt.
Ich sehe so Yale, Dartmouth, Cornell, Harvard,
ja, genau.
Brown, Lafayette, Columbia, Stetson,
also,
das sind jetzt so
akademisch glaube ich, der Traum von jedem, aber sonst halt, was footballtechnisch angeht, nicht so klasse. Wie gesagt, als exklusiver tolle Projection kann man in Runde 4 definitiv nehmen, weil also ich habe sie dann mit ein paar anderen Receiver, habe ich so eine Christian-Watson-Gruppe aufgemacht, weil es sind eigentlich genau so, nur deutlich schlechter. A.T. Perry von Wake Forest. Ebenfalls über 6 Fuß 3, guter Athlet. Am Catchpoint dominiert er. Downfield kann er Separation kreieren. Als Roadrunner ist er schlecht. Ja. Da kommt noch dazu, weil AT Perry so eine zwei sehr negative Angewohnheiten, dass er sich dann doch viele Plays rausnimmt, wo er nicht mit 100% spielt. Und was ich echt nicht leiden kann, auch selber, wenn ich selber Sport betreibe, wenn jemand nach jedem Play mit den Schiedsrichtern diskutiert. Das war
nach diese Mentalitätssache.
Ist er ja. Fußballer, oder?
Du weißt schon, dass das Follower verlieren kann, wenn du jetzt gegen Fußballer lässt, das in Deutschland. Also, ja, aber das waren so zwei Angewohnheiten, die ich nicht gut fand, aber sonst ist er genau das Gleiche. Physische Tools sind gut, Starting Upside ist da. Floor braucht man nicht drüber reden, das ist eigentlich Stand jetzt kein Receiver, den ich viel auf dem Feld sehen möchte, und das Gleiche gilt auch für Matt Landers von Arkansas. Der ist noch ein besserer Athlet beim Combine gewesen als Yoshivas. Noch mal über 6'4, fast 6'4,5, also Wahnsinn, absurd ja. Groß. Release ist okay, gewinnt Downfield, am Catchpoint hat er die Tools, aber bringt sie ähnlich wie Quentin Johnston nicht aufs Feld. Als Routrunner, da möchte ich am liebsten gar nicht drüber sprechen, so schlecht ist das manchmal. Also besser als jeder von uns es könnte, aber es ist halt aufs NFL-Verhältnisse ist ja. Ausreichend.
Und gerade wenn man die Highlights von den anderen Jungs sieht hier, Smith und Jigba und Co.
Ja, ist dann doch vielleicht. Also wenn ihr mal Gegensätze sehen wollt, dann schaut euch mal Smith und Jigba an, 2021, und dann irgendwie Matt Landers oder Yoshivas direkt danach. Das ist halt wie Tag und Nacht. Aber in Runde 4 sind das alles Leute, die man nehmen kann. Also die haben Upside, die können mal ein Starter werden. Ob sie es werden, keine Ahnung. Aber in Runde 4, wenn sie es nicht werden, tut's nicht weh.
Aber dafür sind sie Nummer 1 im Wonderlic-Test wahrscheinlich.
Ja, gerade Yoshi, das könnte das vermutlich sein. Also,
bei Athletik hattest du mich aber, Finn, muss ich sagen.
Ja, das ist ja das, was ich dann in diesen Midrounds suche, Leute.
Mit einfach athletisches Upside, das ist ja.
Das ist das, was ich brauche. Hast du noch einen Sleeper?
Ich würde noch Keishom Butte, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, von LSU benennen. Oh, da sehe ich schon verzweifelte ja. Blicke bei dir. für mich auch etwas für die späteren Runden. War 2022 jetzt auch nicht die krassesten Stats. Ich habe mir 48 Receptions, 530 Yards, 2 Touchdowns. Er war halt verletzt auch in 21 und 22, dadurch halt auch viel limitiert. Production ist da so eine Sache. Er ist noch sehr jung, was ich immer ganz gut finde. Da ist vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial.
Er ist aktuell noch 20, muss man zu kurz sagen. Also wird kurz nach dem Draft erst 21.
Er ist 5'11", hat 195 Pfund. Ich habe mir da so einen Begriff aufgeschrieben. Sieht so ein bisschen aus, wenn er im Open Field den Ball bekommt. So ein bisschen so wie ein Running Back. Er ist halt dann schon, wenn er Platz hat, kann er schon gut was machen. Einen guten Speed. Hände sind okay. Aber ja, es ist halt was für die späten Runden, finde ich. Ich fand ihn ganz unterhaltsam beim Tape-Gucken. Was hast du denn noch so zu ihm zu sagen?
Ich kann jetzt mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive rangehen. Ich habe vor im Sommer gescoutet und habe auch die Top 5 Receiver der Klasse mir angeschaut, stand damals. Da war Butte dabei. Also der war als First Rounder gesehen vor einem Jahr.
Ja, doch stimmt.
Der hatte ein gutes 2021er Jahr. Und dann kam halt 2022. Und das war erstens nicht gut und da hat man auch nicht die Dominanz gesehen, die er vorher bei LSU hatte. Aber was für mich total schlimm war, war, dass mir jegliche Intensität auf Tape gefehlt hat. Der hat nicht so ausgesehen, auf keinem Tape, als hätte er mit 100% gespielt. Und dass das mal ein Spiel so sein kann oder mal für ein Viertel, räume mich, glaube ich, jedem ein. Das kann immer mal passieren, das kennt, glaube ich, jeder selber vom Sport, so viel, so gerne man und so sehr man das möchte, mit 100% zu spielen, es geht nicht immer. Aber wenn sich das über eine ganze Saison durchzieht, das ist ein Fragezeichen. Also ich glaube, das ist auch was NFL-Coaches echt, also nicht gerne sehen. Andererseits, bei den Interviews wird das angesprochen werden, wahrscheinlich genau das, weil die Frage wird aufploppen. Warum sehe ich das, was du damals nicht auf Tape gemacht hast, damals auf Tape gemacht hast, nicht wieder.
Und ich frage mich halt, warum er, sorry, dass ich kurz reinspringe, warum er in so jungem Alter sich jetzt schon für den Draft meldet. Also er hätte ja durchaus noch ein Jahr machen können bei LSU, top College, lernst dazu auf jeden Fall nochmal eine Offseason und er kann es da vielleicht nochmal bessere Zahlen und bessere Sachen zeigen einfach, das verstehe ich halt nicht. Oder vielleicht ist auch sein Platz gefährdet, weiß man ja nicht, wer jetzt da so nachrutscht.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Wobei er 13 Spiele gemacht, also so ist nicht.
Und es ist halt die Frage, wenn er halt jetzt zurückgeht und er spielt eine zweite schwache Saison, ist er kein Draftpick mehr.
Ja, das stimmt auch
wieder. Das ist ja oft das Risiko, das müssen die Jungs dann ja abwägen. Ich meine, das geht für sie um viel, viel Geld, auch wenn sie in den späten Runden gezogen werden. Das ist ja dann auch die Entscheidung, was du mit 21 ja meintest. Er hat da ja nur 6 Spiele gespielt, aber in diesen 6 Spielen hat er einfach 503 Yards schon hingehauen und das ist schon auch sehr, sehr beeindruckend gewesen. Halt schade, dass die Saison dann durch die Beinverletzung halt so kurz war. Aber ich gebe dir da recht, er konnte es in 23 halt nicht mehr zeigen, was er 21 erst gezeigt hatte. Und es ist halt einfach jetzt die Frage.
Ja, und es ist anders als bei Smith und Jigba. Also bei Smith und Jigba ignoriert man 2022 bewusst, weil man sagt, das waren die Verletzungen. Und bei Butte gibt es halt diese Ausrede eben nicht. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Und dann muss man das 2022er Tape in die Bewertung mit reinbeziehen. Und dann kommt halt sowas bei raus. Aber vom Upside her bestimmt auch jemand, der an Tag 3.
Ja, da sehe ich ihn auch. Tag 3.
Sehe ich ihn auch. Also Runde 4, Runde 5 ist er wahrscheinlich wieder ein Kandidat. Da tut es dann auch nicht so weh, wenn er floppt.
Ja, das ist dann.
Es ist blind. Also Tag ab Runde 5, sage ich immer, es ist blind aufs Startboard werfen und hoffen, dass man trifft.
Ja, das ist. vielleicht wird er ein guter Receiver, vielleicht auch nicht. Und dann hat man halt den Draft-Pick eingesetzt. Aber wenn es ein 5-Runden-Pick, 6-Runden-Pick oder sowas ist, dann ist
ja,
das.
Ja, man plant ja auch, ehrlich gesagt. Also in der Rosterplanung, wenn man in der Rosterplanung damit plant, dass man einen 5-Runden-Pick relevanten Impact im ersten Jahr liefern würde, dann ist eigentlich was falsch gelaufen vorher.
Alright, Jungs. Eine letzte News habe ich noch für den harten Kern, der bis hierhin reingehört hat. Also Stand jetzt, wir nehmen auf, Samstagabend, 22.17 Uhr haben wir, die Folge wird morgen online gehen, auf dem Sonntag und ich werde morgen mit Frank noch eine kleine Sonderfolge machen, es gibt nämlich eine große Überraschung, gilt für den Tag 3 und hat auch, ich will nicht zu viel erzählen, aber es hat auch was mit den Draftpicks zu tun, der Patriots, da werden wir auf jeden Fall, oder werde ich morgen mit Frank reingehen quasi, werde das releasen und da könnt ihr euch auf was richtig Großes freuen und freuen uns, dass ihr da vielleicht nochmal reinhört. Vielen Dank fürs Zuhören, wir wünschen euch noch ein schönes restliches Wochenende. Jungs, vielen Dank, wir hören uns dann spätestens beim Draft. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.